Hier ist Preußen on Air, Crime Time Preußen. Ihr Weihnachtsspecial. Winterlich kalt wird es in unserem dritten ungelösten Kriminalfall. Herzlich willkommen. Lassen wir es zunächst lyrisch beginnen. Will sehen, was ich weiß. Vom Büblein auf dem Eis. Gefroren hat es heuer noch gar kein festes Eis. Das Büblein steht am Weiher und spricht so zu sich leis. Ich will es einmal wagen. Das Eis, es muss doch tragen. Wer weiß. In dem bekannten Gedicht von Wilhelm Güll von 1827 überlebt das Büblein, das einkracht. Knapp. Bei unserem nächsten Kriminalfall aus dem Jahr 1900 spielt das Eis nur im bildlichen Sinne eine tragende Rolle. Es ist aber nicht Verursacher einer grausamen Tat. Ort des Geschehens? Ein zugefrorener See nahe der kleinen Stadt Konitz in der preußischen Provinz Westpreußen an der Baltischen Seenplatte. Ein Vater findet am 13. März 1900 den Torso seines seit 2 Tagen vermissten Sohnes auf dem Eis. Die Gliedmaßen des 18-jährigen Gymnasiasten Ernst Winter seien laut Quellenzitat kunstgerecht mit scharfen Schnitten aus den Gelenken gelöst, die Wirbelsäule mit feiner, scharfer Säge durchtrennt. Diverse Kleidungsstücke und Körperteile fehlen. Nach und nach wurden die in der Umgebung des Ortes gefunden. Kriminalpolizei gab es nicht in den Provinzen. Ersatzweise nahmen der Bürgermeister als Vertreter der örtlichen Polizeibehörde ein Kreisphysikus, sprich ein Arzt, und ein Staatsanwalt die Ermittlungen auf. Der erste Ermittlungsstand heizte bereits die Gerüchteküche im provinziellen Konitz an. Tod durch Verbluten oder Ausbluten hieß es da. Hauptverdächtige? Der ortsansässige Fleischermeister Hoffmann, ein Altlutheraner, und der jüdische Schächter Levi. Beide gehörten religiösen Minderheiten an. Fleischer Hoffmann versus Schächter Levi. Die Beschuldigungen gegen den Juden wurden vom Mob und der antisemitischen Presse gefeiert. Jüdischer Ritualmord hieß es. Falschaussagen, Tabuthemen, antisemitische Stimmungsmache. Die Historikerinnen und Netzwerkkoordinatorin Daniela Hellmann vom Netzwerk Preußen und die wissenschaftliche Volontärin des LWL Preußenmuseums Minden, Marie Brune, nehmen sie mit in ein aufgewühltes Konitz von 1900.
Hallo und herzlich willkommen auch von uns einmal zu unserer dritten Folge Crime Time Preußen. Heute wird es ja ein bisschen schauriger, das habt ihr ja gerade schon gehört. Es geht aber vor allem auch um Themen wie Antisemitismus, die Presse, damals wie heute. Ja, schauen wir doch mal rein. Also, wir sind heute wieder zu zweit, wie die letzten Folgen auch.
Genau.
Einmal Daniela und ich, Marie. Dann fangen wir doch mal an. Also ich würde jetzt erstmal anfangen, wir haben ja jetzt schon gehört, wer verdächtigt wurde.
Ja, Fleischermeister und Schächter.
Genau. Und beide nicht alleine, sondern mit Familie tatsächlich.
Für mich ist das ein Begriff, aber vielleicht für die Zuhörenden nicht. Schächter.
Ein Schächter ist quasi ähnlich eines Fleischermeisters. Es ist ein jüdischer, in der Art Fleischermeister, der Tiere...
Ja, speziell schlachtet.
Genau,
ne?
Speziell also schlachtet, ausbluten lässt auch tatsächlich, damit es auch koscher ist.
Ja, genau.
Für die jüdische Bevölkerung.
Genau, aber genau, damit ihr auch kurz Bescheid wisst, ist ja vielleicht nicht jedem so ein Begriff.
Ja.
Ich muss ja sagen, als ich das gelesen habe, dachte ich so, boah, Klischee, ne? Also irgendwie, ne, also es ist, kommt, also wenn es nicht der Gärtner ist, ist es gefühlt der Fleischer. Also genau, ja, und direkt auch, wie du sagst, direkt auch die Familie, ne?
Ja, es geht nämlich tatsächlich darum, das wurde ja gerade, glaube ich, schon mal thematisiert, in den Quellen kann man erkennen, dass die Gliedmaßen fachgerecht herausgenommen worden sind, geteilt worden sind, das kann natürlich nicht einfach ein Laie.
Könnte ich mir zumindest vorstellen, also selbst mit Anleitung weiß ich nicht.
Ich könnte es nicht, sag ich so.
Ich habe mich daran noch nicht probiert.
Und deswegen liegt es ja natürlich nah. Wir haben einmal den Fleischermeister und seine Tochter und den jüdischen Schächter und seine Tochter tatsächlich. Denn der Ermordete galt als Frauenheld.
Oh, okay.
Er galt als Frauenheld, er habe ein angeregtes, intimes Leben, sagen wir es einmal so. Und teilweise wurden ihm tatsächlich sogar homosexuelle Neigungen nachgesagt.
Okay.
Da habe ich aber nicht mehr viel zu gefunden. In dem Fall hat es ja auch nicht große Bedeutung, aber ist natürlich für die damalige Zeit schon was für die Gerüchteküche.
Ja, und wahrscheinlich auch irgendwie, vielleicht auch je nachdem, ne, hat man deswegen nichts gefunden, weil es kann ja nicht sein, was nicht sein darf oder so.
Genau.
Ne? Also um die vielleicht die Familie auch in Anführungsstrichen, und das klingt total bekloppt, aus unserer heutigen Sicht zu schützen, weil Homosexualität ging ja nicht. Also wie du schon sagst, war ja total, war was für die Gerüchteküche, und dann muss ja auch irgendwas mit den Menschen nicht stimmen, was ja absolute natürlich Quatsch ist.
Müssen
wir ja gar nicht drüber groß reden. Sprich, wir haben hier jetzt eben halt die Verdächtigen, es wurde schon ein bisschen ermittelt.
Ja.
Ermittelt, weil offensichtlich auch schlampig ermittelt.
Kann man sich natürlich auch so vorstellen, wenn man heutzutage so einen Fund hat, kommt natürlich die Kripo, extra Sonderkommission teilweise, die regeln alles ab, dass da bloß niemand durchrennt. Man ist deutlich weiter in der Spurensicherung, wobei man nicht unterschätzen darf, wie weit sie damals schon waren. Also das war jetzt dort natürlich nicht so. Wir haben ja gerade, glaube ich, schon mal angedeutet bekommen, der Bürgermeister oder Oberbürgermeister war da.
Ja.
Ein Kreisphysikus, das ist so eine Art Doktor, der mit Kriminalfällen zu tun hat. Und der erste Staatsanwalt. Ja, ein Staatsanwalt hat mit Spurensicherung eher weniger zu tun, würde ich jetzt sagen. Also mit direkt vor Ort, an der Leiche direkt. Da sehe ich jetzt keinen Staatsanwalt normalerweise.
Nee, eher so, der kriegt den Papierkram von der Polizei eigentlich, hätte ich jetzt auch gedacht. Ne?
Und wirklich die Polizei war ja auch nicht da. Es war ja der Bürgermeister als Stellvertreter der Polizei.
Was ja auch schon schräg ist, ne? Also, dass man bei so einem Fund, ich finde das interessant, wir kommen ja auch dazu, quasi eine zweite Untersuchung zu haben mit richtiger Polizei. Ich möchte das jetzt mal wirklich so nennen. Es ist schräg, dass da überhaupt nichts so genannt wird, ne? Also, dass das irgendwie quasi so untergeht. Naja, man macht das so für sich und da wird der Bürgermeister genommen und der macht das dann mal mit dem Kreis. Also, den Arzt, das macht ja Sinn, das haben wir auch schon in den letzten Fällen gehabt, aber das ist schräg, ne?
Ja, das ist total schräg und dementsprechend läuft das ja auch. Also der Kreisphysikus stellt die wilde These auf, der Torso, der blutleer war, ist verblutet, komplett ausgeblutet worden.
Mhm.
Und da sprach sich natürlich viel rum.
In so einem Dorf auch. So ein Riesending, ne? Also, dass da jemand quasi nur noch mit Torso, sprich keine Beine, keine Arme, kein Kopf.
Kein Blut.
Kein Blut.
Das ist ja nicht, ich erwürg jemanden und das war ein Affekt. Also, so wirkt es ja nicht.
Nee, also das ist ja dann auch so ein Riesending in diesem Dorf dann wahrscheinlich.
Ja, und da geht natürlich die Gerüchteküche richtig los. Also, man kann sagen, es geht nicht nur darum, wer hat den jetzt umgebracht? Was war das Motiv? Es geht vor allem auch darum, war es ein, in Anführungszeichen, Affektmord? Oder war es ein jüdischer Ritualmord?
Interessant, ne, dass man da sofort direkt drauf kommt, das muss,
das entweder muss Affekt ein Ritualmord,
oder Ritualmord
das ist
sein.
So grausam, das kann A nicht von unserer, in Anführungszeichen jetzt, guten christlichen Bevölkerung kommen. Das muss schon von einer Randgruppe kommen. Und es ist so schlimm, das kann ja gar nicht jemand im Affekt gemacht haben. Das muss schon ein Ritual sein.
Gut, ich sag mal, im Affekt würde ich das auch nicht sehen. Also das ist ein sehr schräger Affekt dann. Aber krass, ne? Also dass man direkt auf eine religiöse Minderheit direkt kommt. Ich weiß nicht, in dem Dorf, kannst du vielleicht ein bisschen so sagen, wie ist denn das? Also klar, Juden sind sehr oft eine Randgruppe, selbst in großen Städten. Wie ist das hier? Haben wir da auch?
Es ist eine Randgruppe. es ist, Konitz ist ja eine kleine provinzielle Stadt. Mhm. Also es galt schon als Stadt, aber sehr klein. Es hat so circa 10.000 Einwohner und wie ich gelesen habe, wenn ich mich jetzt nicht vertue, waren darunter 400 Juden.
Mhm.
Also
ja.
Das ist schon relativ wenig, würde ich mal behaupten. Es ist jetzt 10.000. Auch nicht nur eine Handvoll, aber es ist schon über die Stadt verteilt, glaube ich, relativ überschaubar. Dann kommt noch dazu, dass der Ort sehr zerklüftet ist, also sowohl national, es liegt auf verschiedenen Grenzen, es ist nie so richtig klar, wo es wirklich hingehört zwischendrin, und es ist aber auch konfessionell zerklüftet. Mhm. Also es gibt einmal die in Anführungszeichen zu der Zeit größeren Religionen, christlichen Religionen dort, aber beide Verdächtigen gehören tatsächlich Randgruppen an. Nur der eine einer christlichen Randgruppe, den Altlutheranern, und der andere eine eben der jüdischen Randgruppe.
Mhm. Okay, also wir haben hier quasi sowieso schon sehr problematisches Sozialgefüge hier.
Ja.
Ne? Also wir haben eine Stadt, die irgendwo nicht weiß, wo sie richtig hingehört. Plus wir haben natürlich, was ja aber auch irgendwo zu der Zeit normal ist, wir haben immer in Städten Randgruppen, aber hier ist es wahrscheinlich bei 10.000 Leute, das ist ja nix, ne?
Mhm.
Dann so ein Mord, da
das
kommt da schnell das Klischee wirklich auf, ne? Dieses, das kann nicht einer von uns sein, das muss irgendwie, ne, jemand sein, den man eh immer denunziert, der eh nicht zur Gesellschaft dazugehört.
Es ist natürlich auch für einen selber beruhigender, wenn man weiß, das ist eh jemand, der vielleicht am Rande der Gesellschaft ist und nicht einer von uns aus unserer Gruppe.
Also diesen vermeintlichen aus unserer Gruppe, weil auch Juden und Jüdinnen gehörten
ja
zu
auch
dieser
dazu.
Stadt. Genau.
Aber es gibt ja immer irgendwelche Punkte, und in solchen Extremfällen ist ja gerade dieses Denken, wir gegen die anderen,
ganz schnell
verbreitet.
Ja.
Das kennt man ja heutzutage teilweise auch noch. Das nimmt richtig Fahrt an. Angestachelt durch die Presse, durch die antisemitische Presse.
Mhm.
Also für die Leute, den Antisemitismus heutzutage kein Begriff mehr ist.
Schwer vorstellbar.
Schwer vorstellbar, aber Antisemitismus ist so eine Voreingenommenheit und sogar bis hin zu einem Hass gegen Juden und Jüdinnen, was natürlich totaler Quatsch ist.
Absolut.
Religion ist ja einfach nur eine Glaubenssache. Das hat
ja
nichts mit den Menschen zu tun. Es gibt überall gute und schlechte oder graue geschichtete Menschen, sagen wir es mal so. Also Menschen sind ja viel komplexer als die Religion.
Ich wollte gerade sagen, sie sind weder gut noch schlecht, sie sind immer irgendwo dazwischen.
Ja, es ist immer irgendwie so ein Spektrum, wo sie sich befinden. Aber das wird tatsächlich da sehr angestachelt und auch sehr aufgenommen.
Mhm.
Da scheinen aber auch unter anderem politische Interessen mitzuspielen, denn gerade in der Zeit ist Antisemitismus kein Tabuthema. Also Antisemitismus kennt man ja normalerweise zur NS-Zeit.
Mhm.
Adolf Hitler hat das ganze Thema
an
die Spitze getrieben, sagen wir es so. Aber Antisemitismus ist natürlich ein Thema, was es schon lange, lange, lange gibt. Also Antisemitismus hat so die ersten Züge schon in der Antike tatsächlich.
Mhm.
Da geht es tatsächlich noch ein bisschen um andere Dinge. Sie haben da verschiedene Vorurteile, werden auch so ein bisschen an den Rand gerückt.
Mhm.
Das findet aber vor allem im Mittelalter und in der frühen Neuzeit wieder solche Höhepunkte. Das ist immer mal ein bisschen besser. Und je nachdem, wenn es natürlich wieder eine schlechte Lage in der Welt ist, kennt man ja heutzutage auch.
Braucht es einen Sündenbock.
Ein Sündenbock gesucht. Und das sind in vielen Fällen halt die Juden. Sei es im Mittelalter, dass sie bei der Pest oder sonst irgendwas
den Brunnen vergiftet haben.
Natürlich, Seuchen breiten sich ja auch nicht so aus. Das muss ja jemand gemacht haben.
Ja, aber das ist so, ne, Antisemitismus.
Genau.
Seitdem der Mensch existiert, ist es egal, ob es jetzt Juden, Juden und Jüdinnen betrifft oder halt Muslime in der heutigen Zeit.
Ja.
Es ist immer ein Thema.
Es ist total egal.
Und das trifft hier tatsächlich auf eine politische Stimmung, auf eine gesellschaftliche Stimmung.
Zu der Zeit sind vor allem solche Konnotationen da, wie Juden seien angeblich raffgierig, würden das Geld horten. Diese typischen Sachen, die man aus der NS-Zeit noch kennt.
Genau, die werden da quasi auch geboren zu der Zeit.
Und auch dieser Mythos des jüdischen Ritualmords, totaler Schwachsinn.
Klar.
Aber der zieht sich seit dem Mittelalter durch.
Mhm.
Und das kann man sich so vorstellen, es ist halt ein Mythos, wo es dann heißt, dass Juden und Jüdinnen sich treffen, Rituale auch an Menschen durchführen, sie dabei ausbluten lassen, um dieses Blut für die Pessachfeier zu benutzen. Also ganz abstrus.
Ja.
Demnach kann man aber auch, um zu unserem Fall zurückzukommen, bei Konitz, wo denn der Kreisphysikus sagte, das war Ausbluten, der ist verblutet und ausgeblutet worden, natürlich ganz klar wieder zurück auf diese alten Märchensagen, nenne ich es mal so. Das muss ja ein Ritualmord, ein jüdischer Ritualmord sein.
Aber wie kommt es dann dazu? Also, ne, das ist ja die erste Ermittlung, wir wollen es, man will es eigentlich gar nicht so nennen, aber wir nennen es jetzt einfach so. Es ist die erste Ermittlung, aber das wird total aufgebauscht, sagst du, ne? Also die jüdische Familie kommt ja quasi mehr gefühlt ins Rampenlicht, dass sie es gewesen sein soll, als jetzt, wir haben es gehört am Anfang auch, der Fleischer. Aber wie kommt es denn jetzt dazu, dass da ein Fleischer und warum reden wir hier von erster Ermittlung?
Es gibt halt keine richtigen Beweise, dass einer von beiden es war.
Mm.
Also es gibt halt keine Zeugen. Aussagen, die wirklich glaubwürdig sagen, ich habe das gesehen da und da. Mhm. Es gibt ganz viele Zeugenaussagen, die glauben, sie hätten was gesehen oder gehört. Aber da es quasi so zwei Parteien gab, so gesehen, die gegeneinander, konnte man da gar nicht mehr so richtig wissen, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Man kann sich es auch vorstellen, kleiner Ort, sehr viel Aufmerksamkeit, auch durch die Presse.
Mhm.
Da gibt es immer die bestimmten Personen, die dadurch profitieren wollen und sich auch ins Rampenlicht stellen, die Aufmerksamkeit genießen, die Falschaussagen dann tatsächlich tätigen und auch die der Presse glauben und dementsprechend Aussagen tätigen.
Ja.
Und da die Presse so präsent ist, gerade die antisemitische, man weiß ja auch, heutzutage ist es ja auch so, gerade Pressen in dem Bereich sind deutlich präsenter als jetzt andere Pressen, kommt es dann dazu, dass eindeutig die Ermittlungen, die wir jetzt mal Ermittlungen nennen, so richtige Ermittlungen sind es nicht, beeinträchtigt werden.
Ja.
Und dann hat man auch durch die Presse und durch diese Aufgestacheltheit der Bevölkerung, es war ja tatsächlich so, dass die Bevölkerung dadurch sogar bis zu Pogromen gegangen ist.
Mhm.
Also es war so eine aufgehetzte Stimmung, dass Menschen in Berlin aufmerksam wurden auf den kleinen Ort Konitz und auf diese Mordaffäre und Ermittler von dort in den Ort Konitz geschickt haben, um eine zweite Ermittlungsphase einzuleiten, um da mal ein bisschen Ruhe wieder reinzubringen.
Mhm. Weil ja auch kein Schuldiger wirklich
Nee, es war, wurde ja niemand festgenommen.
Mhm.
Und es gab rege Verdachte, aber niemand wurde wirklich festgenommen.
Sprich, wir haben jetzt also quasi ein Ermittlerteam quasi aus Berlin dann halt also da.
Genau.
Tatsächlich Profis, möchte man sagen. Ein Profi.
Kann man schon so sagen.
Johann Braun, ne?
Ja.
Der da hinfährt und mit auch sogar Ärzten, die nochmal den Torso exhumieren im Prinzip. Und da geht's ja dann so richtig nochmal, nimmt das ganze Fahrt auf im Sinne von Ermittlungen tatsächlich,
Da sind es tatsächlich mehr Ermittlungen, wie man es auch heutzutage kennt. Also nicht, ich beschuldige einfach jemanden, der es bestimmt war, sondern man guckt, der Ermittler, gerade Johann Braun, war sehr präsent. Es gab noch einen zweiten Ermittler, der war eher weniger präsent. Johann Braun ist einer der profiliertesten Kriminalisten Preußens tatsächlich. Er schaute dann halt sich wirklich die Beweise an und guckte dann, wer von beiden jetzt vor allem, weil es waren ja die Hauptverdächtigen immer noch, Levi und Hoffmann, der Fleischer.
Weil die ja, weil die Töchter ja quasi da was.
Die haben Motive und die haben das Know-how. Also das war außer Frage, dass dann noch groß weiter rumermittelt wird. Die hatten auch Motive und die haben auch sich so verhalten. Und hat dann relativ schnell die Ermittlungen aber auf interessanterweise nicht den jüdischen Schächter, wie die Presse es gerne hätte, gewendet, sondern auf Hoffmann.
Also auf den Fleischer.
Genau, der Fleischer Hoffmann war ein eher unbeliebter Mann, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich auch schnell aufbrausend. Er war eben auch Teil einer Randgruppe. Aber gleichzeitig, das ist ja das Interessante aus der Zeit, war er Teil der höheren Schicht. Also er war, man ist nicht nur Teil der Randgruppe und dann geht es einem schlecht und man gehört nicht dazu. Es ist halt vielschichtig. Mhm. Er war Teil einer gehobeneren Schicht. Er hatte auch gute finanzielle Mittel.
Ja, als
aber gleichzeitig war er nicht gerade beliebt. Er war wahrscheinlich nicht so der sympathischste Mensch.
Ja, okay.
Genau, und da gab es tatsächlich Beweise, die eben auch darauf hinwiesen, dass dieses Gerücht der jüdischen Ritualmordtheorie, das ist das einzige Gerücht, was eben auf Levi treffen würde, weil er halt Jude war und gleichzeitig das Know-how hatte.
Ja, und weil der erste Arzt ja gesagt hat, ja, der ist auf jeden Fall hier aufgeschlitzt und verbluten worden. Aber der zweite Arzt stellt ja fest, ist ja gar nicht so.
Nee, der wurde tatsächlich erstickt.
Ja.
Und danach ist er halt ausgeblutet. Aber er wurde tatsächlich erstickt. Man hat auch den Todeszeitpunkt schon feststellen können, was ich sehr interessant finde, weil ich finde, das kann man zu der Zeit, hatte ich nicht im Blick, dass man das schon kann. Die Ärzte haben tatsächlich anhand von Resten im Magen, Speiseresten feststellen können, das war Reste des Mittagsessens, dass er ungefähr in den frühen Abendstunden umgebracht wurde. Also er hatte noch was gegessen und dann hat er...
da ist ja dann auch mit der Zersetzung des Essens, da kann man ja dann auch vieles feststellen.
Und das konnten sie damals tatsächlich schon. Ja. Dann haben sie an der Hose des Opfers Spermaflecken gefunden.
Die hat man ja auch später gefunden, die ganzen Sachen.
Genau, also es gab verschiedene Funde in den nächsten Wochen, Monaten, also wirklich in längerer Zeit noch, dass verschiedene Kleidungsstücke, aber auch Einzelteile der Leiche noch im Ort und im Umkreis des Orts gefunden wurden. Also jemand hat das noch verstreut, so gesehen.
Toll.
Also das war nicht damit gegessen, dass
man ein Tor so findet.
Ja, genau. Und das muss auch, weil ja danach noch groß gesucht wurde, tatsächlich nachträglich nochmal gemacht worden sein.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Was ich auch sehr interessant finde, weil das ist natürlich nochmal mehr Heimtücke als jemanden aus dem Affekt zum Beispiel umbringen und dann versuchen, in eins verschwinden zu lassen. Das hat ja mehr Hintergedanken. Gehen wir nochmal zurück auf die Spermaflecken, die dann gefunden worden sind.
Genau.
Das zeigt natürlich deutlich laut den Ärzten, dass der Getötete vorher eine sexuelle Handlung irgendwie durchgeführt hat. Mit wem? Weiß man nicht. Das ist, so weit ist man noch nicht. Mhm. Aber man konnte sehen, okay, das muss kurz vorher gewesen sein. Deswegen wird dieser Verdacht, dass eben der Ernst Winter vielleicht im Flagranti erwischt wurde vom Vater. Von wem auch immer.
Von wem auch immer, genau. Wir wissen ja nicht.
Aber vom Vater.
Der Fleischerstochter.
Der Fleischerstochter. Wir sind
jetzt auch
nicht voreingenommen. Nee, aber vom Vater der Frau wahrscheinlich. Mm. Wahrscheinlich Frau.
Mm, okay.
Genau. Und dann eben so ein bisschen als Lehre, aber auch im Affekt wahrscheinlich.
Von hinten vielleicht oder so erwürgt.
Umgebracht,
ne?
Genau.
Man weiß es nicht. Also.
Das ist auf jeden Fall der Strang, dem Braun halt folgt.
Mm.
Auch so ein bisschen, der Strang, der eben.
Den auch dahin leitet im Prinzip.
Genau.
Weil immer mehr ja auch an Indizien dafür sprechen, so, das könnte eher der Fleischer gewesen sein.
Ganz genau.
Der eben halt seine Frau vielleicht erwischt hat mit dem Ernst Winter und nicht eben halt die Familie Levi.
Ja.
Vorweg, kleiner Spoiler schon jetzt am Rande, es wird ja niemand wirklich verhaftet. Was passiert denn mit Braun?
Also Braun hat tatsächlich den Hoffmann, den Fleischermeister, mit seiner Tochter zusammen verhört.
Mhm.
Also er hat sie...
Genau, Tochter, nicht Frau.
So gesehen festgehalten, in Anführungszeichen, nicht wirklich. Also er durfte sie ja nicht einfach einbuchten, aber er hat sie schon versucht zu verhören. So wie ich es teilweise gelesen habe, hat er auch zwischendrin die Ahnung gehabt, dass es gleich so weit sein könnte, dass er ein Geständnis kriegt.
Ja.
Aber das ist natürlich gemunkelt in den Quellen.
Mhm.
Das weiß man nicht genau. Aber man kann sich das jetzt so vorstellen. Der Kriminalist Braun, Johann Braun, sitzt gegenüber vom Fleischermeister und von seiner Tochter.
Mhm.
Versucht sie zu verhören. Man sitzt ja immer in einem Raum mit einem Fenster.
Man hat dieses Bild.
Man hat einfach dieses Bild.
Ja.
Und durch das Fenster, selbst durch das geschlossene Fenster, hört man den wütenden Mob.
Ah, okay.
Man hört den wütenden Mob.
Also quasi das Dorf, die Stadt protestiert, dass man den Fleischer quasi
beschuldigt.
Genau,
weil es sei doch ein jüdischer Ritualmord gewesen.
Ja, natürlich. klar, und warum, hat die Presse gesagt.
Genau, und die antisemitische Presse, die antisemitischen Parteien, aber auch normale Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung gesinnt sind oder sich das eben angenommen haben.
Ich wollte gerade sagen, ne, da gab es ja schon eine Ermittlung und für die war das halt
Das war klar. es halt für so, die. Und genau. die haben protestiert.
Ja,
und dann kann man sich vorstellen, natürlich saß Hoffmann und seine Tochter, saßen da und haben zwischendurch überlegt, ach, der ist uns schon wahrscheinlich, also wenn sie es waren, könnten sie überlegt
vielleicht
haben.
Vielleicht schon die Angst, dass
so,
man
oh ja,
erwischt.
Der ist uns schon wirklich auf den Spuren, aber dann merken sie, was Festes hat er ja nicht. Also er hat ja weder irgendwas, was zu ihm gehört, noch sonst was. Er hat nur den Verdacht.
Ich wollte gerade sagen, nur
und
Indizien.
Und das Motiv.
Genau, Indizien, aber keine richtigen Beweise. Weil
und man braucht zum Verurteilen damals tatsächlich noch das Geständnis. Es ist nicht genug, um sie jetzt wirklich festzusetzen. Und durch den wütenden Mob, der ja im Hintergrund dröhnt, da, wo es ja wirklich zu Pogromen, da wurden Häuser in Brand gesteckt, fühlten die sich natürlich sicher. Und haben sich gedacht, der kann uns gar nicht.
Also haben wir hier überhaupt gar kein Geständnis?
Wir haben kein Geständnis. Und er musste sie wieder laufen lassen, obwohl er ganz klar der Meinung war, dass die schuldig waren. Und das hat er nachher tatsächlich auch, nicht mit dem Namen, aber er hat nachher im Protokoll auch deutlich gezeigt, also er musste fliehen aus der Stadt.
Okay,
das muss
krass.
Man auch sagen. Er musste aus der Stadt
also
fliehen
wegen diesem Mob.
Er hatte Angst um sein eigenes Leben.
Krass.
Er ist zurück in die Stadt geflohen, nach Berlin. Dann hat er Protokolle dagelassen, wo man herauslesen konnte, seine Kollegen waren schlampig.
Ja, ja, wenn man es überhaupt Kollegen nennen darf. Ne?
Er sagte, Beweismittel seien weggeworfen worden. Es sind Spuren zertrampelt, Zeugenaussagen, teilweise nicht protokolliert, andere Zeugenaussagen protokolliert, die halt nicht
stimmen
und auch vielleicht schon total an den Haaren herbeigezogen sind. Und es gab nur oberflächliche Hausdurchsuchungen. Das heißt, die Verdächtigten, da wurde nicht richtig durchsucht. Und das hat er alles angeprangert und hat auch die These in den Raum gestellt, wenn da jetzt vernünftig ermittelt worden wäre, also er wäre von Anfang an da gewesen, hätte man locker den Mörder innerhalb von 2 Tagen gefangen. Also den hätte man locker überführen können.
Von dem, was er denkt, glaubt zu wissen, muss man natürlich auch sagen. Also aber krass, ne? Wenn wir jetzt bedenken, wenn wir zurückblicken, wir haben hier einen Mord, hier wird zuerst, ermitteln will man ja gar nicht sagen, da werden Leute aus dem Dorf genommen, die das machen sollen.
Ja.
Eine Presse, die da richtig aufbauscht, die ja auch das Leben dieser Familie Levy auch zerstört hat, muss man ja vielleicht auch mal genau sagen.
Die kommen da nicht wirklich raus. Weil das ist ja wie heute. Wenn der Verdacht erstmal da ist,
kriegt den mal weg. Ne, auch egal ob berechtigt oder nicht. Aber interessant, ne? Andersrum bei der Fleischermeister-Familie, also Vater und Tochter, da ist das, ne, die werden halt super verteidigt, weil ja nicht sein kann, was nicht sein darf.
Ja.
Weil auch wenn das Altlutheraner sind, also auch eine Randgruppe, sind sie ja trotzdem Christen quasi.
Ja. Und was halt super interessant ist, das fand ich total bahnbrechend, war, Antisemitismus war damals gang und gäbe. Das war ein Thema, das war überall. Intimität, uneheliche Intimität und Homosexualität oder Sexualität an sich, darüber wurde nicht gesprochen.
Das erinnert mich total, ich weiß nicht, ob du es kennst, Effi Briess von Theodor Fontane. Es erinnert mich sofort, Sexualität darf man bloß nicht erwähnen, nicht mehr in Schriftstücken.
Nein. Und natürlich ist dann der Verdacht viel höher bei der Familie Levy im Sinne der Bevölkerung, weil man redet ja nur über den jüdischen Ritualmord, darüber, dass jemand aus dem Affekt den Liebhaber seiner Tochter, seiner minderjährigen Tochter, umbringt. Der Mörder oder mutmaßliche Mörder, der auch noch aus einer gehobenen bürgerlichen Schicht kommt, da redet man nicht drüber.
Ja.
Und das merkt man hier auch. Und das geht sogar so weit, dass der Antisemitismus und dieser Mob so hoch ist, dass sich da auch niemand traut, wirklich trotz sehr hohem Geld, was als Belohnung ausgegeben wird, um das Ganze zu klären.
Macht keiner was.
Da kommt keiner an. Und die Belohnung, das ist festgeschrieben, waren 20.000 Mark. 20.000 Mark hört sich jetzt erstmal nicht so viel an.
Ja, aber für den Zeitpunkt?
Zu dem Zeitpunkt war das für einen normalen Industriearbeiter 20 Jahre arbeiten.
Krass.
Für einen Gelegenheitsarbeiter unerreichbar. Also und trotzdem ist niemand, und es muss ja jemand irgendwie mitgekriegt haben, im Normalfall kriegt immer jemand was mit.
Ja.
Gerade in so einem kleinen
Gut
Städtchen, ohne Fernsehen, ohne.
Ja, da muss nur einer mal draußen eine Zigarette rauchen gewesen sein.
Man kennt ja heutzutage auch noch die Omas, die gerne mal durchs Fenster lugen, wenn man irgendwie im Raum sitzt oder an der Straße vorbeigeht.
Aber ja, es findet sich niemand. Ne?
Genau, also findet sich niemand.
Und da muss man sagen, das ist ja leider Gottes gar nicht so weit weg von unserer Heutzeit. Ne? Wenn wir darüber denken, Antisemitismus ist immer noch ein Thema, nicht nur gegen Juden und Jüdinnen, sondern gegen jegliche Menschen, die eine andere Religion haben. Leider Gottes, also ich meine, es gab nicht nur Anschläge auf Synagogen, sondern eben halt auch auf Moschees.
Ja.
Ganz schlimm, ganz großes Thema. Und man sieht hier auch, glaube ich, einfach mal, was für einen Einfluss eine Presse haben kann. Da muss man echt immer vorsichtig sein und auch hinterfragen.
Immer hinterfragen.
Ne? Was steht da? Was stimmt wirklich? Also was kann man wirklich...
Ja. Was ist das für ein Blatt? Was ist deren Zielsetzung? Was sind die Autoren? Das lernt man ja gerade im Geschichtsstudium.
Total.
Erstmal, wenn man einen Text liest, muss man den Autoren, die Autorin irgendwie nachrecherchieren, um zu gucken, was ist der Background?
Ja, und das ist eben halt auch heute total wichtig mit modernen Medien. Also man sieht, es zieht sich durch. Ne?
Ja.
Es ist echt der Wahnsinn. Ich glaube, das kann uns nur alle auffordern, einfach mal nachzudenken.
Ja.
Nachzudenken auch über unsere eigenen Vorteile. Und wir alle haben sie.
Ja.
Wir alle haben sie tatsächlich. Ob jetzt bös gemeint oder eben halt nicht. Also einfach darüber hinwegzugehen und sich die Leute einfach anzugucken.
Und offen zu sein.
Und
man kann ja auch sagen, gerade die Presse ist ja auch nicht nur schlecht. Also man kann ja auch die Presse, wenn man vernünftig weiß, wie man mit ihr umgehen muss, kann man
darüber
viel,
wie sie arbeitet.
Genau, dann kann man darüber viel erfahren. Und Presse kann natürlich auch in Kriminalfällen
super
hilfreich sein. Schauen wir uns nur Akte X an oder sowas.
Ja.
Fälle von vor 20 Jahren, die heutzutage noch gelöst werden.
Oder auch Skandale, die aufgedeckt werden. Es gibt sie, es ist halt einfach immer nur wichtig, da immer ein Auge drauf zu haben und immer mal noch zu hinterfragen, weil die Presse, man sagt nicht umsonst auch manchmal die vierte Macht. Aber die Frage ist, wie nutzt man sie? Ne?
Ja.
Wie wird sie genutzt?
Was man gegen Ende noch sagen kann.
Es
wurden ja Leute verurteilt,
ach so,
aber nicht für den Mord.
Sondern?
Für Falschaussagen und für Gewaltausbrüche. Also für Verleumdung, Meineid und Gewaltausbrüche wurden tatsächlich in 90 Fällen Urteile gesprochen.
Ja, immerhin.
Und der verantwortliche Redakteur der Hauptzeitung, der antisemitischen Staatsbürgerzeitung hieß es, und der Herr hieß Wilhelm Bruhn, der wurde auch verurteilt auf, ich glaube, 2 Jahren oder so, wegen Landfriedensbruch tatsächlich.
Na, guck mal.
Weil er eben so gehetzt hat.
Immerhin.
Immerhin das.
Also immerhin das. A, Leute, die einfach nur Müll erzählen und Müll schreiben, wurden auch verhaftet und verurteilt und auch Leute, die lügen.
Also, aber leider auch der Sohn von Levi.
Ah.
Weil er gesagt hat, er hat Ernst Winter nie gesehen, gekannt und er hat ihn mal gesehen. Der wurde tatsächlich auch für 2 Jahre verurteilt. Ob das so fair ist, kann man drüber streiten.
Puh,
wenn jemand,
absolut,
der Landfriedensbruch begeht, genauso viel kriegt wie jemand, der sagt, den kenne ich nicht oder habe ich so
schwierig,
nicht im Kopf. Schwierig.
Aber okay, feststeht, wir werden niemals erfahren, wer der Mörder von Ernst Winter war. Jetzt wollte ich schon sagen Wilhelm, mein Gott. war ja auch ein üblicher Name damals. Aber es feststeht, fragwürdige Ermittlungen, fragwürdige Presse, Öffentlichkeitsarbeit und das zu Schaden von ganz sicher auch unschuldigen Menschen, denn dadurch, dass die Familie Levi ja auch hier in den Vordergrund gerückt ist, hat sich das natürlich auch für die restlichen jüdischen Familien mit Sicherheit ausgewirkt.
Ich glaube, wir haben unser Urteil schon gefällt.
So weit würde ich nicht gehen, aber ich
glaube, ich bin
so
relativ voreingenommen da reingegangen.
Ja,
aber,
wie war das mit den Vorurteilen?
Ja, aber die Indizien sprechen für sich.
Zumindest sehr stark, ja.
Ja, vielleicht habt ihr ja eine andere Meinung, vielleicht denkt ihr vielleicht doch, dass die Familie Levi auch ohne jüdischen Ritualmord dahinter stecken könnte?
Oder, wer weiß, vielleicht jemand Drittes. Wir wissen es nicht.
Vielleicht gab es einen Hobbyfleischer, den man nicht auf dem Schirm hatte. Wer weiß.
Das ist gruselig.
Wer weiß.
Also, so viel von uns zum 3. Advent. Wir freuen uns auf den 4. und damit ja auch dann auf Heiligabend.
Den Höhepunkt unserer Reihe.
Genau, den Höhepunkt unserer Reihe. Ihr dürft euch auf einen Klassiker freuen. Und bis dahin wünschen wir euch eine fröhliche, entspannte Adventszeit. Bis dahin.
Tschüss.
Thank you.
Haben Sie mitgerätselt? Der Mörder wurde nie gefasst. Erschreckende Parallelen zur heutigen Zeit, wenn wir bedenken, wie leicht im digitalen Zeitalter Falschmeldungen ins Netz gestellt werden, Anschuldigungen und Anfeindungen kursieren und Antisemitismus, Hass gegen andere Religionen kulturellen Einzug erhalten. Was dagegen hilft? Setzen Sie dem ein gutes Buch entgegen. Und wenn es die Weihnachtsgeschichte ist, die sich auch als Botschaft des Friedens für alle Menschen verstehen lässt, holen Sie verschiedene Perspektiven ein. Vertrauen Sie dem Zuhören und selber denken. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es um einen pfiffigen Schuhmacher geht, dessen realer Fall eine fiktive Posse heraufbeschwor. Denn der selbsternannte Hauptmann von Köpenick lieferte bühnenreife Auftritte, dem alle auf den Leim gingen. Heinz Rühmann setzte dem Schuster Friedrich Wilhelm Voigt 1956 in Karl Zuckmeyers Hauptmann von Köpenick ein filmisches Denkmal. Die Historikerinnen Daniela Hellmann und Marie Brune rollen den Fall Friedrich Wilhelm Voigt neu auf und beleuchten den Hochstapler ebenso wie die gesellschaftlichen Umstände, die dessen Verkleidungskuh ermöglichen. Vermutlich bis heute? Sind Sie da anderer Meinung? Hören Sie bei den beiden rein. Nächsten Freitag hier bei Preußen on Air, Crime Time Preußen, Weihnachtsspecial.